HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Walter von Witzloh, Polytechniker. Am Mikrofon begrüßt Sie Hans Sarkowitsch. Heute wird die Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt 200 Jahre alt. Am 24. November 1816 wurde sie gegründet. Polytechnik ist ein Begriff, der in der DDR selbstverständlicher war, als er es heute in Deutschland ist. Walter von Witzloh, unser heutiger Doppelkopfgast, ist der Präsident der Polytechniker. Und wer wäre berufener als Sie, Herr von Witzloh, uns zu erklären, was eine polytechnische Gesellschaft ist?
Wir müssen zunächst einmal in die Vergangenheit gehen und uns vor Augen führen, wann die Polytechnische Gesellschaft gegründet wurde. Es wurde schon erwähnt, das war im Jahr 1816, genau am 24. November. Und warum haben die Polytechniker ihre Gesellschaft zunächst als polytechnischen Verein bezeichnet? Sie haben sich angelehnt an die École Polytechnique, die 1794 von der jungen Französischen Republik gegründete Eliteschule für die neue, junge französische Elite. Daran knüpften die Polytechniker an und daraus resultiert der Name. Was bedeutet er nun? Bedeutet auf einen kurzen Nenner gebracht, Vielfalt an Fähigkeiten fördern. Das ist polytechnisch und das ist bis heute geblieben.
Sie sind seit 2014 der Präsident der Polytechnischen Gesellschaft. Das kann ja nicht jeder werden, denn Sie leiten einen recht exklusiven Zirkel. Wie wird man denn Polytechniker?
Also zunächst mal gibt es ein gewisses Aufnahmeprozedere. Man wird empfohlen, es gibt Gespräche, passt man in die polytechnische Welt oder passt man nicht? In den meisten Fällen passt man und dann wird man aufgenommen. Ich bin nun schon seit 32 Jahren Polytechniker. Sie fragen, wie wird man Präsident? Irgendwie bin ich wohl aufgefallen und dann wird man angesprochen und ob man das denn tun würde und dann überlegt man das und für meinen Fall muss ich sagen, das ist natürlich eine wahnsinnig ehrenvolle Aufgabe und ich habe das gerne übernommen von meinem Vorgänger, Herrn Professor Ring. Es ist etwas, was völlig anders ist als die Dinge, die ich bisher in meinem beruflichen Leben gemacht habe und deshalb war es eine neue Herausforderung, die ich wirklich gerne angenommen habe, weil sie mich eben mit vielen, vielen interessanten, hoch engagierten, meistens im Ehrenamt tätigen Menschen zusammenführt.
Ja, Sie haben es schon angesprochen, als Polytechniker wird man ja nicht geboren. Man hat einen Beruf, den man ausübt. Sie sind Jurist, Sie sind als Anwalt tätig. Sie haben aber viele andere Funktionen auch schon ausgeübt, waren Vorstand, waren Sprecher eines Vorstandes. Jetzt sind Sie Anwalt oder beziehungsweise Off-Counsel, wie es heißt, der Rechtsanwaltskanzlei Rittershaus. Können Sie Ihre Erfahrungen jetzt in die polytechnische Gesellschaft einbringen, die Sie im Laufe Ihres Berufslebens erworben haben?
Ja, das kann ich uneingeschränkt sagen. Sie lernen als Anwalt und Sie lernen als Unternehmer, als Vorstand natürlich immer mit organisatorischen Einheiten umzugehen. Sie lernen strukturiertes Vorgehen und ich glaube, das ist in jedem Beruf notwendig, Strukturen in bestimmte organisatorische Einheiten einzubringen, um sie einfach zu verändern, zu verbessern und Veränderungen nur dann, wenn man etwas verbessern kann. Aber das dazu bedarf es immer einer vernünftigen, rational nachvollziehbaren Struktur. Und das lernen Sie, jedenfalls in dem Berufsleben, in dem ich das Glück hatte, mich bewegen zu dürfen.
Und in dem Sie ja immer noch tätig sind.
Und in dem ich auch noch tätig bin, ja. Ein bisschen eingeschränkter als früher, aber immer noch.
Ja, aber Sie sind jetzt Präsident und Anwalt. Bringt er das unter einen Hut?
Also zunächst einmal steht das Präsidentenamt gerade im Jahr 200 unseres Bestehens im Vordergrund. Das ist völlig klar und meine Kollegen in der Kanzlei haben großes Verständnis dafür, dass ich eben nicht mehr in dem Umfang tätig sein kann, wie das früher der Fall war.
Eines haben Sie ja schon aufgegeben, das heißt, Sie waren 16 Jahre lang Vorsitzender der Frankfurter Rudergesellschaft Germania von 1869, also ein relativ junger Verein gegenüber der Polytechnischen. Das sind Sie heute nicht mehr. Es ist doch bestimmt schwer gefallen, dieses Amt aufzugeben, oder?
Die Frankfurter Rudergesellschaft Germania von 1869 ist natürlich auch ein Traditionsverein und Als ich die Präsidentschaft dort übernommen habe, ging es zunächst einmal darum, einen Neubau und eine Sanierung des Altbaus mitzuorganisieren, in der Folge den Leistungssport in der Germania und den Breitensport wieder neu aufzustellen. Das ist geglückt und die Germania ist heute sicherlich einer der 2, 3 größten und erfolgreichsten deutschen Rudervereine. Aber man stellt fest, nach 16 Jahren irgendwann schleift man sich ab und dann kommt diese fürchterliche Routine. Und ich habe einen wunderbaren Nachfolger gefunden und bin froh, betrachte mir das von außen und habe meinen Anteil im Rudersport für Frankfurt getan. Und wir schauen weiter, dass die Germania eine Erfolgsstory im Sport, im Rudersport bleibt.
Die Polytechnische Gesellschaft, ist das so eine Art Holding? Sie haben natürlich viele Töchter, da werden wir ja noch im Einzelnen kommen. Da sind sehr viele Menschen tätig und da wird auch relativ viel Geld umgesetzt. Also das heißt, das ist eigentlich dann doch am Ende ein großes Unternehmen, das Sie leiten.
Zunächst einmal, wir sind ein Vorstand, der besteht aus 4 Personen. Das ist zunächst meine Stellvertreterin, Frau Dr. Sander. Sie ist Kuratorin im Museum Giersch der Goethe-Universität. Herr Senator Settele, ein Wirtschaftsprüfer, und unser Finanzchef, der Krömer, der auch gleichzeitig Finanzchef der Stiftung ist. Wir haben untereinander eine gewisse Aufgabenverteilung, sodass einzelne Vorstände für einzelne Tochterinstitute zuständig sind und sich um diese Tochterinstitute kümmern. Wenn Sie sagen, das ist doch wie eine Holding zu sehen, das ist schon richtig so. Nur der Begriff der Holding aus dem Gesellschaftsrecht ist natürlich nicht identisch anzuwenden in unserer polytechnischen Familie. Wir sind praktisch die Obergesellschaft. Wir bezeichnen unsere Töchter als Tochterinstitute. Das tun wir seit 200 Jahren. Und diese Tochterinstitute führen sich selbstständig. Wir sind Kraft Satzung der Polytechnischen Gesellschaft in einem Stiftungsrat miteinander verbunden und stimmen uns ab. Außenauftritt, wie weisen die Tochterinstitute zum Beispiel auf uns als Mutter hin, die wir ja die Tochterinstitute mit Ausnahme der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen, finanzieren. Diese einzelnen Tochterinstituten, und das ist ja gerade das, was die Polytechnische Gesellschaft seit ihrer Gründung ausmacht. Sie gründen für bestimmte Problembereiche projektmäßig einen Problemkreis aus und organisieren das nicht in ihrer Gesellschaft. So haben wir das seit 200 Jahren gemacht. Das ist sehr modern, dieses projektmäßige Organisieren von einzelnen Problemstellungen. So ist auch die Stiftung beispielsweise ausgegründet worden aus der Polytechnischen Gesellschaft vor 11 Jahren.
Ja, zur Geschichte kommen wir jetzt gleich, natürlich auch noch später zu den Tochterinstituten, die Sie schon erwähnt haben. Aber jetzt wollen wir doch Ihren ersten Musiktitel hören, den Sie ausgewählt haben für unsere heutige Doppelkopfsendung. Er stammt von Sidney Bechet, er heißt Petite Fleur. Ihn spielen Chris Barbers Jazzband und Monty Sunshine an der Klarinette. Das ist früher sehr melodischer Jazz. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen? Was verbinden Sie damit?
Also zunächst gehöre ich einem Jahrgang an, der mit Jazz in Frankfurt groß geworden ist. Frankfurt hat einen starken kulturellen Jazz-Hintergrund und wir waren als Schüler begeisterte Jazz-Anhänger. Und gerade dieser Titel hat eine besondere Geschichte, sehr persönliche Geschichte für mich und ich habe ihn unendlich oft gehört. Ich verbinde mit ihm eben einen bestimmten Zeitabschnitt und ich verbinde auch mit ihm, sagen wir mal, eine Aktivität unserer Stiftung Polytechnische Gesellschaft, die 2011 ein Projekt gegründet hat, das benannte sie Jazz und improvisierte Musik in die Schule. Dieses Projekt ist sehr erfolgreich in den Frankfurter Schulen aufgenommen worden. Es wird heute bearbeitet von der Musikschule Frankfurt, einem 150 Jahre alten Institut. Sehr erfolgreich, 40 Frankfurter Schulen sind beteiligt. Diesen Bogenschlag zwischen dem Jazz meiner Jugend und der heutigen Zeit, in der Jazz wieder eine größere Rolle spielt, das wollte ich gerne mit diesem Titel signalisieren.
Und den hören wir uns jetzt an.
Ja. Thank you.
Der 200. Geburtstag der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt steht heute im Mittelpunkt des HR2-Doppelkopfes. Zu Gast ist Walter von Witzloh, der Präsident der Gesellschaft. Durch die Sendung führt weiterhin Hans Sarkowitsch. Versetzen wir uns nun in das Jahr 1816 und an einen speziellen Tag, den 24. November. Von wem, Herr von Witzloh, ging die Idee aus? Wer war eigentlich, sagen wir mal, der Gründer dieser Gesellschaft?
Es gab 32 Frankfurter Bürger, die erkannt hatten, dass im Jahr 1 nach Napoleon, im Jahr 1 nach der Wiener Schlussakte, in Frankfurt etwas passieren musste. Die liberale Epoche unter dem Fürstbischof Dalberg war beendet. Frankfurt war, dank der Initiative des Freiherrn vom Stein, wieder eine freie Stadt im Deutschen Bund geworden. Das hatte aber den Nachteil, dass die alten Zunftregeln und die alten Standesregeln wieder auflebten. Das heißt, diese Bürger befürchteten, dass sie wieder in die alte Zeit zurückfallen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die restaurative Politik von Metternich ausgerufen war und den Stadtstaat Frankfurt stärker beeinflussen könnte als gewollt. Und in dieser Phase, in dieser Aufbruchphase, in dieser Phase, in der diese Bürger, die vom Liberalismus, von der französischen Revolution geprägt waren, wollten sie Frankfurt nach vorne bringen. Und deshalb gründeten sie zunächst die Polytechnische Gesellschaft, die sie dann später, und zwar nicht, weil sie den Namen nicht mehr leiden konnten, sondern weil der Druck seitens Metternich zu stark wurde, in Frankfurter Gesellschaft zur Förderung der nützlichen Künste und ihrer Hilfswissenschaften, sie hatten noch einen anderen Namen, umwandelten, immer vor dem Hintergrund, dass der Begriff des Nützlichen die Kernaussage war und sein sollte.
Was bedeutet das denn, in einer Bürgergesellschaft eine Bürgerstiftung zu gründen? Sie hatten ja schon erwähnt, Frankfurt war ein Stadtstaat, gehörte also keinem Herzogtum oder keinem Königreich an. Das heißt, man hatte hier ja eine ganz andere Voraussetzung dafür, wenn man sich bürgerlich engagieren wollte, als in einem Fürstentum.
Es begann in diesen Jahren die Zeit, dass in Frankfurt sehr viele Vereine gegründet wurden. Und dieser Verein, den, wie gesagt, 32 Bürger gründeten, zu dem im Übrigen der berühmte Reformpädagoge Diesterweg gehörte, der Staatswirtschaftler Professor Poppe, der Bankier von Bethmann, aber auch zum Beispiel ein Absolvent der École Polytechnique, der Stadtbaumeister Hess. Diese Persönlichkeiten wollten Frankfurt verändern. Veränderung stand im Vordergrund. Veränderung durch Handeln. Tugend im Handeln. Das war eine der Sinnsprüche der Polytechniker der ersten Stunde. Tugend besteht im Handeln. Und eine der ersten Maßnahmen war, dass sie eine Sonntagsschule gründeten für Handwerker. Warum? Es bestand konkreter Anlass. Die Kontinentalsperre war aufgehoben worden. Englische Waren überfluteten den Kontinent, so auch Frankfurt. Die Frankfurter Manufakturen und Handwerker waren auf diese Warenflut nicht eingestellt. Sie wurden in England auch wesentlich günstiger hergestellt, weil die Engländer bessere Produktionsmaßnahmen hatten, damit günstiger, produktiver arbeiten konnten. Und das erforderte eine ergänzende Ausbildung der Handwerker in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, in technischen Fragestellungen. Das war, sagen wir mal, die erste ganz nützliche Maßnahme, die die Polytechniker durchführten.
Das war so die erste Berufsschule in Frankfurt überhaupt.
Ja, also das war die erste Berufsschule und unter ihrem Präsidenten Wöhler, der dann ein Jahr später zum Präsidenten gewählt wurde, und wurde eine Gewerbeschule gegründet, um nochmal auf die Berufsschule, ich nenne das jetzt mal Berufsschule, also auf die Erkenntnis aus der Sonntagsschule aufzubauen in dieser Gewerbeschule. Und damit waren die Polytechniker eigentlich die ersten, die ein duales Ausbildungssystem hier in Frankfurt eingeführt haben. Also auch wieder etwas sehr Modernes, sehr Zukunftsweisendes.
Ja, und 1822, was später für die Geschichte der Gesellschaft sehr wichtig wurde, wurde die Frankfurter Sparkasse gegründet. Auch das interessant, die Frankfurter Sparkasse wandte sich jetzt nicht an die vermögenden Frankfurter, sondern ganz im Gegenteil.
Also Frankfurt war in dieser Zeit und eigentlich durch das ganze 19. Jahrhundert durch schon eine Bankenstadt in Deutschland. Und es gab aber keine Bank für die ärmeren Bevölkerungsschichten, wo sie ihre Spargroschen anlegen konnten. Der seinerzeit hier Präsident Wöhler, der von 1820 bis 1850 Präsident der Polytechnischen Gesellschaft war, sah dieses Problem und gründete die Sparkasse von 1822, in der eben die ärmeren Bevölkerungsschichten ihr Geld auch anlegen konnten und auch Zinsen bekamen. Also damals bekamen sie jedenfalls Zinsen auf ihre angelegten Gelder. Er hat dann später, noch 3 Jahre später, eine sogenannte Ersparnisanstalt gegründet, bei der noch kleinere, wie er sagte, Kapitälchen angelegt werden konnten. Und in der Verfassungsurkunde für diese Gesellschaft schrieb er, sie solle dem Bürgerglück dienen. Und dieser Ausdruck, dieser wunderbare Ausdruck Bürgerglück ist etwas, was mich immer wieder fasziniert und was sicherlich auch ein Sinnangebot für heutige gesellschaftspolitische Maßnahmen sein kann, insbesondere für die Politiker. Bürgerglück versus Ideologie.
Nach ihm ist ja dann auch eine Stiftung benannt worden nach seinem Tod 1846, die Wöhler Stiftung. Die besteht ja auch bis heute fort in ihrer Gesellschaft.
Die Wöhler Stiftung hatte sich zum Ziel gesetzt, in Frankfurt das Schulwesen weiterzuentwickeln. So wurde 1870 das Wöhler Gymnasium gegründet, das dann 6 Jahre unter der Obhut der Polytechniker stand, dann an die Stadt übergeben wurde, weil es finanziell von den Polytechnikern nicht mehr zu stemmen waren. Die Schülerzahlen hatten sich auf über 600 oder 800 Schüler erhöht. Und insofern musste jetzt die Stadt dieses Gymnasium übernehmen, was noch heute besteht. Die Wöhler Stiftung besteht auch. Sie ist stark finanziell gebeutelt worden in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts durch die Währungsturbulenzen der 20er Jahre. Sie wirft aber immer noch ein gewisses, um mit Wöhler zu sagen, Kapitälchen ab. Und dies führen wir dann an die Wöhler Schule ab, mit der wir ein enges Verhältnis haben, auch in anderen Aktivitäten.
Ja, aus dieser ersten Zeit kann man eine weitere Gründung nennen, die bis heute Bedeutung hat. Das ist die Blindenanstalt in Frankfurt, die 1837 von der Gesellschaft gegründet wurde. Und das war ja auch etwas Besonderes für ihre Zeit, aber es ist ja auch noch etwas Besonderes heute.
Die als Blindenanstalt gegründete Tochterinstitution der Polytechnischen Gesellschaft war damals eine wirklich bahnbrechende soziale Tat. Sagen wir mal, sie war die erste Institution, eine der ersten Institutionen in Deutschland, die eben die Blinden ausgebildet haben. Und sie ist es noch heute in Frankfurt zwischen Adlerflüchtstraße und Stahlburgstraße angesiedelt, bietet sie ungefähr 50 Wohnungen für Blinde, bildet Blinde aus, insbesondere in IT-Berufen und wendet sich heute auch dieser eigentlich schon fast als Volkskrankheit zu bezeichnenden Makuladegeneration zu, indem sie ältere Menschen überhaupt fähig macht, sich mit dieser plötzlichen Erkrankung im hohen Alter, Erblindung, auseinanderzusetzen und möglichst den Versuch zu unternehmen. Und dabei hilft die Blindenstiftung, dass sie mit dieser Erkrankung zurechtkommen, was schwierig genug ist. Und hier hat sie ein Projekt entwickelt, das heißt Lotse. Sie lotst blinde, erblindende Menschen in ihrem gewohnten oder vielleicht auch nicht gewohnten Umfeld.
Kommen wir nochmal zurück auf das 19. Jahrhundert, die Gründerjahre. 1866 besetzen preußische Truppen Frankfurt. Damit fiel die Feier zum 50. Geburtstag ins Wasser. Und auch sonst gab es Änderungen, darüber gleich mehr. Und passend dazu auch ihr zweiter Musiktitel, den sie für den HR2-Doppelkopf ausgesucht haben, Wind of Change von den Scorpions. Die Rockballade ist 1989 getextet und komponiert worden, aber erst 2 Jahre später als Single erschienen. Sie gilt ja als das Lied der Wende in Deutschland. Verbinden Sie damit auch bestimmte Erinnerungen?
Ich verbinde damit ganz besondere Erinnerungen, weil mich dieser Song sehr beeindruckt hat, gerade in dieser Wendezeit. Aber nicht nur in der Wendezeit, sondern eigentlich so ein Song ist, den ich für mein ganzes Leben anwenden kann. Es besteht immer wieder in Veränderungsprozessen. Und insofern ist dieser sehr melodische Song für mich ein ganz wichtiges Lied, was mich mein Leben lang seit 1989 begleitet hat.
Down to Gonky Park, listening to the wind of change.
Walter von Witzlow ist heute unser Gast im HR2 Doppelkopf. Er ist der Präsident der Frankfurter Polytechnischen Gesellschaft, die am heutigen Tag 200 Jahre alt wird. 1866, wir hatten es vorhin gerade erwähnt, wurde Frankfurt preußisch. Herr von Witzlow, was bedeutet das für die Polytechniker?
Zunächst einmal endete 1866 die freie Stadt Frankfurt im Deutschen Bund, war eine preußische Stadt, es war also kein Stadtstaat mehr. Darauf mussten sich die Polytechniker einstellen und mit der Übernahme der Macht durch die Preußen in Frankfurt ging ein wirtschaftlicher Aufschwung einher, die Zollgrenzen waren gefallen und Frankfurt wurde Boomtown. Das muss man einfach so sehen. In kürzester Zeit verdoppelte sich die Einwohnerzahl und die Polytechniker haben sich insofern darauf eingestellt, als sie in technischen Berufen verstärkt ausbildeten und diese technische Ausrichtung, die verstärkte technische Ausrichtung prägte dann auch die Themen der Polytechnischen Gesellschaft, sowohl in der Gründung von entsprechenden Tochterinstituten als auch in ihrer Vortragsreihe, die seit 1816 bis heute durchgeführt wird.
Und es kommt dann einiges Neues dazu mit dem Kunstgewerbemuseum, Kunstgewerbeverein. Also kommt einiges an neuen Ideen. Machen wir einen Sprung. Nach dem Ersten Weltkrieg geriet die Polytechnische Gesellschaft in eine Existenzkrise. Sie hatte den größten Teil der verfügbaren Mittel nämlich in Kriegsanleihen angelegt und die waren nach dem Krieg so gut wie wertlos. Die Töchter waren nun auf sich selbst gestellt. Es wurde, ja, einiges verkauft. Einrichtungen wurden kommunalisiert, also an die Stadt vergeben. Was blieb eigentlich noch übrig für die Polytechnische Gesellschaft? Konnte sie wieder auf die Beine kommen dann so schnell?
Das Hauptinstitut der Polytechniker war bis zum Jahr 2005 die Sparkasse von 1822. Die war aber stark gebeutelt durch die Währungsreformen und durch die Kriegsanleihen. Aber die 1822 hat es relativ schnell wieder geschafft, sich auf gesunde Beine zu stellen. Und das war natürlich für die Polytechniker dann wieder die Möglichkeit, sich auch in den vorhandenen Tochterinstituten zu engagieren. Also die 1822 hat relativ schnell wieder Fuß gefasst. Und das dauerte 2-3 Jahre und dann waren sie wieder flott.
Und dann konnte es also weitergehen mit den Aktivitäten. Die Weimarer Zeit war schwierig, aber schwieriger wurde es für die Gesellschaft während der NS-Zeit. Da geriet sie so als Spielball zwischen den damaligen Frankfurter Oberbürgermeister Friedrich Kepps von der NSDAP und dem NSDAP-Gauleiter Jakob Sprenger. Man war sich da offenbar zwischen den beiden Herren nicht einig, wer die fette Beute bekommen sollte. Sie haben ja eben gesagt, der Frankfurter Sparkasse von 1822 ging es wieder ganz gut. Die Polytechnische wurde gleichgeschaltet. Gab es denn noch irgendwelche Freiräume oder musste man sich dem jetzt anpassen?
Also der Anpassungsdruck war immens. Auch die Polytechniker waren diesem Trend ausgesetzt. Und die Freiheit, die sie sich genommen haben, um ihr Geld auch in einem anderen Institut wieder anzulegen, war die Gründung des Bieneninstituts 1937. Das war so ein kleiner Versuch, sich aus der Umklammerung der NS-Herrschaft zu befreien. Aber ansonsten waren die Polytechniker genau wie alle anderen Vereine und Stiftungen eingebunden in die NS-Herrschaft, da gab es keinen drin.
Ja, und da ist es ja auch so, dass Sie diese Geschichte schon dokumentiert haben, schon in Guter Gesellschaft heißt der Band, über die Geschichte Ihrer Gesellschaft, der 2010 erschienen ist. Und da wird die NS-Zeit ja auch ausführlich behandelt darin. Aber sind Sie da schon ans Ende angekommen oder wird die Polytechnische auch da noch ein bisschen in der nächsten Zeit Schritte unternehmen, um es ein bisschen genauer zu wissen, was in der Zeit passiert ist?
Also wir arbeiten im Moment mit Herrn Dr. Bauer, einem Historiker, an der Aufarbeitung der NS-Geschichte in Bezug auf die Polytechnische Gesellschaft zwischen 33 und 45. Die Aktenlage, die Archivlage ist relativ schwierig, aber wir hoffen im nächsten Jahr diese Ära oder diesen Zeitabschnitt genauer beleuchten zu können durch eine neue historische Schrift und warten wir ab, was dabei herauskommt.
Bleiben wir noch einen Moment bei dem Institut für Bienenkunde, das ja bis heute besteht. Wie kam man eigentlich auf die Idee, sich um Bienen zu kümmern? Das ist ja, wenn man in ihr Portfolio guckt, der Gesellschaft doch eher eine ungewöhnliche Richtung oder irre ich mich da?
Naja, es fällt in den Bereich der Naturwissenschaften. Das war ein Bereich, den die Polytechniker von Anfang an bearbeitet haben. Das Bieneninstitut war bereits im Jahre 1937 eines der ersten Institute dieser Art, die in Deutschland gegründet wurden, immer vor dem Hintergrund, dass Bienenerkrankungen zu einem verstärkten Sterben der Bienenvölker führte. Das sollte verhindert werden.
Und es hat bis heute ja eine ganz enorme Wirkung eigentlich.
Es hat bis heute eine große Wirkung, gehört heute auch immer noch zu den ersten Instituten dieser Art in Deutschland, gehört zum Fachbereich Biologie. Uns gehören die Institutsräume und wir haben eine Stiftungsprofessur eingerichtet. Und die Forschungsrichtung heute geht auch verstärkt in die Forschung über neurologische Phänomene bei Bienen. Das sind ja Völker, die ein ganz besonders entwickeltes Zusammenleben haben. Und dieses Zusammenleben soll eben durch die neurologischen Forschungen transparent gemacht werden.
Ja, das ist ja ganz wichtig. Also man liest ja immer allen halben in den Zeitungen, dass sogar das Bestäuben der Pflanzen unterdessen gefährdet ist durch die Krankheiten der Bienen. Und da hat das Institut für Bienenkunde natürlich eine ganz besondere Aufgabe heute. Nun kommen wir zu Ihrem dritten Musikstück. Das ist keine Biene auf dem Draht, sondern es ist Bird on the Wire, das Sie sich ausgesucht haben. Ein Titel des kürzlich verstorbenen Leonard Cohen, der damit jahrelang seine Konzerte eröffnet hat. Sind Sie ein Fan von Leonard Cohen?
Ja, von Anfang an. Leonard Cohen hat ja Mitte der 60er Jahre seine ersten Songs, die berühmten Songs Susanne und Lover, Lover, Lover herausgebracht. Und das war die Zeit meines Studiums. Und insofern bin ich mit Leonard Cohen praktisch alt geworden. Und er ist ja einer der ganz Großen der Blues- und Pop-Szene und ja, leider ist er gestorben. Ich habe aber noch das letzte Konzert mit ihm gehört, hier in Frankfurt. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Und der Song ist ja ein Song, in dem er seine persönliche Freiheit auch beschreibt. Und damit kann man sich gerne identifizieren.
Like a bird on the wire, like a drunken midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook.
Wir sind hier im HR2 Doppelkopf. Heute ist zu Gast Walter von Witzloh, der Präsident der Polytechnischen Gesellschaft. Und das hat einen besonderen Anlass. Denn heute feiert die Polytechnische Gesellschaft ihren 200. Geburtstag. Wir haben bisher über die Zeit bis 1945 gesprochen, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Nun geht es nach dem Zweiten Weltkrieg weiter mit der Gesellschaft. Sie wagt 1946 quasi einen Neuanfang und dann ging es ganz zügig voran. Das heißt, Sie, Herr von Witzloh, mussten sich wieder neu erfinden mit ihrer Gesellschaft. Und sie haben auch neue Aufgabenfelder dann gefunden in der Zeit.
Ja, Das ist wieder eine typische Situation für die Polytechniker. Sie krempeln die Ärmel hoch, beginnen neu, erfinden sich neu. Das ist ein guter Ausdruck. Beschreibt genau das, was Polytechniker eigentlich immer getan haben und auch in der Gegenwart noch tun. Sie haben die alten Institute übernommen. Es gab ja noch die Wöhler Stiftung, es gab das Bieneninstitut. Sie haben diese Institute revitalisiert und haben im Laufe der Zeit, insbesondere in den 50er Jahren, neue Institute gegründet. Zum Beispiel das Kuratorium Kulturelles Frankfurt, das von einem alten Frankfurter, Gerd Ammelburg, die Ammelburgstraße ist beim Hessischen Rundfunk um die Ecke, gegründet wurde mit einem Psychiater Hoheisel. Es ging darum, Frankfurt wieder kulturell auf neue Beine zu stellen. Das war in den 50er Jahren, gab es diese Kulturvielfalt, so wie wir sie heute haben, überhaupt nicht. Das war zunächst das Ziel des Kuratoriums Kulturelles Frankfurt. Es wurde dann noch gegründet der Kammermusikverein, Verein zur Pflege der Kammermusik und zur Unterstützung junger Musiker, in enger Verbindung zur Musikhochschule. Das ist ein Institut, das wir auch heute nach wie vor sehr erfolgreich unterstützen. Die kostenlose Konzerte des Kammermusikvereins sind bekannt und finden regelmäßig statt in der Schalterhalle der Sparkasse von 1822.
Ja, und dann gibt es eine ganze Reihe von Aktivitäten, auf die wir jetzt gar nicht eingehen können, also von Rettet das Opernhaus bis zum Museum für Kunsthandwerk. Die Polytechniker waren in vielen, vielen Teilen Frankfurts aktiv. Bei vielen Aktionen haben sie mitgearbeitet und auch viel Geld zusammengebracht, um bestimmte Dinge ankaufen zu können oder renovieren zu können. Springen wir ins Jahr 2005, ein ganz entscheidendes Jahr für die Polytechnische Gesellschaft. Die Mitgliederversammlung stimmt der Umwandlung der Frankfurter Sparkasse in eine Aktiengesellschaft zu und gleichzeitig dem Verkauf der Anteile an die Landesbank Hessen-Thüringen für 435 Millionen Euro. Das war ja nicht ganz so einfach, diese Entscheidung herbeizuführen damals.
Nein, das waren schwierige Diskussionen in der Mitgliedschaft der Polytechnischen Gesellschaft. Zu Recht schwierige Diskussionen. Es ging ja immerhin um den Verkauf des bedeutendsten Instituts, über das die Polytechniker verfügten. Letztendlich war ausschlaggebend, dass die wirtschaftliche Fortführungsstrategie der Sparkasse von 1822 aufgrund verschiedener Gutachten unsicher war und die Polytechniker sich deshalb zum Verkauf gemeinsam mit der Stadt Frankfurt, die 40% der Anteile hielt, die Polytechniker hielten 60%, entschlossen haben. Mein Vorgänger, Professor Klaus Ring, gründete eine Stiftung aus, die Stiftung Polytechnische Gesellschaft, und sie wurde mit einem stolzen Kapital von 400 Millionen ausgestattet. 40 Millionen blieben bei der Polytechnischen Gesellschaft. Und mit 400 Millionen begann diese Stiftung vor 11 Jahren aus dem Stand heraus ihre Arbeit in die Frankfurter Stadtgesellschaft hinein aufzubauen. Und das mit größtem Erfolg. Wir haben sehr viele Projekte im Bildungsbereich, im sozialen, im kulturellen Bereich. Man kann heute sagen, das war sicherlich eine wirkliche Erfolgsstory, die Gründung dieser Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Das Interessante ist, dass die Mitglieder der Polytechnischen Gesellschaft gleichzeitig Stifter sind. Diese Stiftung hat also zurzeit 330 Stifter. Es besteht auch in den Gremien eine sehr enge Verbindung zwischen Polytechnischer Gesellschaft und ihrem Tochterinstitut der Stiftung. Insbesondere durch meine Person. Ich bin gleichzeitig Stiftungsratsvorsitzender und meine Stellvertreterin, Frau Dr. Sander, ist stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende. Und der Stiftungsrat ist praktisch der Aufsichtsrat der Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
Das ist jetzt, sagen wir, der Kern unterdessen Ihrer Gesellschaft. Man muss auch noch mal daran erinnern, weiterhin gibt es in Ihrer Gesellschaft die Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte, die Wöhler Stiftung, darüber haben wir schon gesprochen, den Kunstgewerbeverein in Frankfurt, das Institut für Bienenkunde, das Kuratorium Kulturelles Frankfurt und der Verein zur Pflege der Kammermusik und zur Förderung junger Musiker. Also das sind weiterhin die Gesellschaften, von denen Sie sagten, diese 40 Millionen, die Sie noch übrig behalten haben, die werden weiterhin auch dafür ausgegeben, für diese Institute, damit die ihre Arbeit weitermachen können. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft hat ein breites Spektrum, das sie fördert. Sie haben es schon angedeutet. Wie ist sie denn innerhalb der Stadtgesellschaft aufgestellt? Welche Rolle spielt sie da jetzt?
Unter den Frankfurter Stiftungen ist sie die größte zivile Stiftung. Und sie hat durch ihre unterschiedlichsten Projekte sicherlich eine Führungsrolle übernommen in Frankfurt. Das ist für uns eine unglaubliche gesellschaftliche Rendite, die sich da entwickelt hat, wenn ich das mal betriebswirtschaftlich ausdrücken darf. Die Projekte beginnen eigentlich schon im Babyalter mit den sogenannten Babylotsen, wo Eltern geholfen wird, von denen man annehmen könnte, dass sie Schwierigkeiten in der Erziehung haben. Das setzt sich fort mit dem sogenannten Diesterweg Sprachbildungsstipendium für Drittklässler. Dafür hat die Stiftung in diesem Jahr den Kulturpreis Deutsche Sprache erhalten. Das geht über in das sogenannte Diesterweg-Stipendium für die Viertklässler. Alle diese Stipendien sind immer Stipendien mit Eltern und ihren Kindern oder umgekehrt mit Kindern und ihren Eltern. Denn die Kinder und die Sprachbildung der Kinder steht im Vordergrund und ist ein unglaubliches Integrationsprojekt. Ein sehr erfolgreiches Projekt und gerade das Diesterweg-Stipendium ist zu einem Exportschlager geworden. 9 Städte in Deutschland haben inzwischen das Know-how für dieses Projekt übernommen. Es geht dann weiter über Stipendien, die wir in den sogenannten Main Campus an Stipendiaten der Goethe-Universität vergeben. Also da ist ein weiter Bogenschlag von der Geburt an bis in die Ausbildung hinein, ein Bogenschlag in der Bildung für Frankfurter Kinder, Schüler und Studenten.
Ja, man könnte noch ergänzen, es gibt noch Frankfurt Schreibt, den Diktatwettbewerb, es gibt die Stadtteilbotschafter und. Also eine breite Palette von Aktivitäten dieser Stiftung. Haben Sie da nicht Sorge, dass die Polytechnische Gesellschaft jetzt so etwas hinter dem Rücken der Stiftung verschwindet?
Nein, eigentlich nicht. Wir haben ja unsere 6 weiteren Tochterinstitute, die Sie vorhin schon erwähnt hatten, die werden von uns finanziell unterstützt und zwar mit ca. 800.000 bis 1 Million Euro pro Jahr. Wir machen da Vollausschüttung nach Verwaltungskosten an unsere Tochterinstitute, die ja in ihren einzelnen Aktivitätsbereichen sehr erfolgreich in Frankfurt tätig sind, sodass die Polytechnische Gesellschaft als Mutter, als Führungsgesellschaft zwar mit Freude die Entwicklung ihrer Tochter betrachtet, sich deshalb aber als Eltern nicht in irgendeiner Form zurückgesetzt fühlt.
Die Polytechnische Gesellschaft hat sich ja immer wieder neu erfunden. Wir haben eben darüber gesprochen, über die einzelnen Phasen ihrer Geschichte. Was wünschen Sie sich denn jetzt für die Zukunft? Eine Neuerfindung wieder oder die Kontinuität im Alten?
Wenn wir die einzelnen Tochterinstitute unterscheiden und die Stiftung ist unsere verlängerte Werkbank, wenn ich das einmal so bezeichnen darf. Und in der Stiftung sind wir ständig dran, neue Probleme im Bereich Bildung, Soziales, Kultur, Wissenschaft auszudenken und anzugehen. Überall dort, wo Probleme auftauchen, versuchen wir zu helfen. Zum Beispiel in dem Projekt Frankfurt hilft, ein aktuelles Flüchtlingsproblem, was von unserer Stiftung aufgegriffen wurde, was inzwischen von 9 weiteren Frankfurter Stiftungen mitgetragen wird und insbesondere auch von der Stadt unterstützt wird. Also ich glaube nicht, dass die Themen ausgehen, wenn man wachen Auges die Entwicklungen in dieser Stadt, die sozialen und die Bildungsentwicklungen betrachtet. Wir werden eigentlich nach meiner Auffassung nicht zu dem Punkt gelangen, dass wir sagen, wir lehnen uns zurück, wir haben alles getan. Das werden wir nicht tun, sondern wir werden immer nach vorne schauen und versuchen zu helfen, dort, wo Hilfe notwendig ist, in dem polytechnischen Handlungsrahmen.
Ja, danke. Wir kommen nun zu unserem letzten Musikstück. Es heißt »They can't take that away from me« und geschrieben hat es George Gershwin. Sie haben eine ganz besondere Interpretation ausgesucht jetzt.
Ja, und zwar wird dieses Musikstück interpretiert von der Band Blind Foundation. Die Blind Foundation ist eine Band der Stiftung Blinde und Sehbehinderte, ist eine ganz wunderbare Band, die sich zwischen Blues und Pop bewegt. Und es kommt mir darauf an, darüber zu informieren, wie weit das Spektrum der Stiftung Blinde und Sehbehinderte geht. Und diese Band können Sie für private Feste zum Beispiel engagieren. Die Blinden freuen sich drüber. Sie machen eine ganz wunderbare Musik und Sie werden das gleich hören.
Bevor jetzt die Musik beginnt, möchte ich mich noch kurz verabschieden. Wir sind am Ende des HR2-Doppelkopfes, der sich heute dem 200. Geburtstag der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt widmete. Zu Gast war Walter von Witzloh, der Präsident der Gesellschaft. Und am Mikrofon verabschiedet sich Hans Sarkovic.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams.